Das ist, Achtung, jetzt wird's richtig steil, Klößchen repräsentiert hier meines Erachtens Helmut Schmidt.
Das hätte wahrscheinlich auch damals in den 70er Jahren die Sache etwas aufgelockert.
Wir lassen die Top-Terroristen frei für 4 Stangen Zigaretten.
Der Rose.
Hallo und herzlich willkommen zur Schleierfahndung im Grenzgebiet der BRD der 80er Jahre. Mit dieser Episode von Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele, soll ein schwäbischer Terrorist freigepresst werden. Er ist zugeschaltet aus der Isolierzelle des Hochsicherheitstrakts und macht sich mit dünnem Bleistift Notizen in seine Mao-Bibel. Staatsbürger, sperrt die Kinder ein und vermint euer Reihenhaus. Von der Fahndungsliste in eure Ohren.
Felix Scharlau.
An seiner Seite ich, der Pflichtverteidiger fürs schmale Budget, Linus Volkmann. Heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über das politisch brisanteste TKKG-Abenteuer überhaupt. Die RAF in der Millionenstadt. Wir sprechen über TKKG Folge 26. Das Geiseldrama.
Wenn der Terrorist wirklich dort ist, dann schnappen wir ihn uns. Das ist unsere Pflicht als Staatsbürger.
Immer nur Pflichten, immer nur Pflichten. Ich will Rechte, ich will endlich Rechte.
Willi.
Ja, hallo, liebe HörerInnen. Das ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Ich bin Linus Volkmann. Ich bin Kulturjournalist und an meiner Seite der bekannte Humorarbeiter Felix Scharlau. Und wir sprechen jede Episode von Ausnahme der Rose über ein Hörspiel. Und es ist so, dass jedes Mal ein anderer das mitbringt bei den ungeraden Folgen. Da bin ich dran und ich habe mir wirklich mit dem Geiseldrama ein sehr wildes Werk ausgesucht. Ich bin gespannt, aber hallo auch mal zu dir, Felix.
Hallo. Zwei Sachen fallen mir direkt auf. Eben hier in deiner Vorrede, du bist der Pflichtverteidiger, bist du so eine Art Otto Schily?
Ich glaube, den hat sich die RAF selber ausgesucht.
Ach so.
Denn die Geschichte der RAF ist ja auch die Geschichte der RAF-Anwälte. Klaus Croissant klingt wie ausgedacht, aber auch eine wichtige Figur gewesen. Und wie heißt der Grüne, der verstorben ist zuletzt?
Ja, der Berliner mit dem Fahrrad. Nee, ich komme echt nicht drauf. Ströbele.
Christian Ströbele, genau.
Ja, der Linus hat schon ein bisschen spoilern? Der Linus hat ein Skript mir eingesendet, das liest sich so ein bisschen wie das, was Theodor W. Adorno 1958 seinem Fischer Verlag geschickt hat. Es könnte komplex werden heute, Linus. Ich hoffe, du behältst den roten Faden bei.
Ja, mir ist das Thema ja auch so wahnsinnig wichtig, weil ich mich, darüber werde ich auch sprechen, in der Jugend sehr mit der RAF beschäftigt habe und dann auch dieser Kontrast zwischen dieser Jugendliteratur, die ich eben auch verfolgt habe, wie das da aufgeführt ist. Und deshalb musst mich immer mal zur Ordnung rufen, wenn ich zu viel gleichzeitig erzähle. Aber liebe NeuhörerInnen, es ist so, dass wir nicht gleich einsteigen, sondern das Schöne ist ja, wenn sich's erstmal so langsam die Stimmung etabliert und man merkt so, ach, was sind das eigentlich so für Leute? Dieser Felix, von dem wir so gehört haben, wie geht es dem jetzt hier bei dieser Folge? Felix, das frage ich dich wirklich.
Ach so, ja, mir geht es gut. Ich bin gespannt auf die Folge. Ich kenne sie aus meiner Kindheit. Da kommen wir ja auch noch drauf, hat eine sehr einprägsame Schlussszene, die man sich auch wirklich jahrzehntelang merken kann. Und ich bin gespannt.
Was hast du denn so gemacht seit der letzten Folge? Wir haben dich ja bei Sherlock Holmes verlassen. Da warst du ja blendender Laune, kann ja. Ich mich erinnern.
Es ist noch nicht so lange her, das kann ich glaube ich sagen. Aber ich habe tatsächlich, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich auf meine Tour vorbereitet. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Ich möchte nämlich auch mal meine Tourdaten hier durchgeben. Geht auch ganz schnell. Ich bin Ende Juni bin ich in, wie heißt das nochmal, Waldorf-Wiesloch, einen Tag später in Alzey, dann in der Nähe der Lorelei und dann in Remagen und zwar mit dem Fahrrad. Ich plane eine Radtour. Ja, hatte ich privat schon mal erzählt und da bin ich tatsächlich schon dran. Man muss da wirklich einiges bedenken. Also ich fahre tatsächlich, ich versuche von der Nähe von Stuttgart nach Hause, nach Köln zu fahren in ein paar Tagen. Und deswegen sage ich das jetzt auch, nicht weil ich so ein Angeber bin, sondern weil ich mich noch mehr zwingen muss, es auch wirklich durchzuziehen. Ich habe Riesenschiss davor.
Ach so, ich dachte, damit dann irgendwann die Ermittlungsbehörden auf diesen Podcast stoßen, wenn nach dir gesucht wird. Also, er hat doch gesagt, dass er da in Rehmagen sein müsste. Genau, da können wir nach seinen Gebeinen schauen.
So ist es auch. Ich habe sogar, nee, ich habe keine Sorge, ich habe die Komoot Premium, das Premium-Abo gezogen. Da ist eine Tracking-Funktion drin, dass die Angehörigen, du kannst auch noch so eine Notfallnummer abschicken. Ne? Nicht so wie damals, hatten wir, glaube ich, vielleicht schon mal erzählt im Podcast, bei, ich habe meine Kraftwerke-Biografie gelesen. Die sind die Tour de France abgefahren, privat. Und der eine ist in einer Serpentine irgendwo rausgeknallt und lag einen Tag lang halbtot im Geröll. Der hätte das gebraucht. Ne? Kann viel passieren.
Ah, aber das ist ja heutzutage ganz schön abgesichert, Felix. Wo ist denn dann der Thrill? Du fährst dann schon aber auf der Autobahn oder hast du dir so Sachen gesucht, wo man vielleicht nebenher zum Querfeld ein durch den Wald oder auf einer Straße?
Es mag dich überraschen, aber ich versuche es über Fahrradwege zu lösen.
Oh, Felix Spießer. Ne, natürlich das letzte Abenteuer und dann auf dem Fahrradweg. Ne. Schön. Und nimmst du dir dann so Feschbar mit? Also so, dass du dann sagst, so, ach, am Tag vorher fällt einem ein, ich schmier mir ein paar Brote. Oder hast du das jetzt schon alles generalstabsmäßig geplant? Astronautennahrung, Eigenblut, Kanülen?
Dazu muss ich sagen, ich fahre gerne Fahrrad seit ein paar Jahren, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Aber ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen ist das total aufwendig für mich. Ich glaube, beim ersten Mal ist das dann so, beim zweiten Mal geht's dann. Ich weiß gar nicht, was man mitnehmen soll. Und tatsächlich dieses Nahrungsthema habe ich mir auf den Zettel geschrieben, weil mir gesagt wurde, da muss man tatsächlich drauf achten, wenn man dann doch relativ viel Fahrrad fährt, auch an einem Tag. Es kann ja auch recht heiß werden zum Beispiel. Und du brauchst dann diese schnelle Energie. Und dann hieß es auch, ich packe ganz normal eine Banane ein. Da hieß es jetzt aber, ja, aber das reicht dann auch nicht unter Umständen. Und dann ist die so alt und schimmelig und zerquetscht in deiner Tasche, in der Hosentasche, wo ich die immer dann bei Fahrradfahren drin habe. Und da habe ich auch tatsächlich diese Powerriegel, habe ich mal aufgeschrieben, jetzt so als Stichwort, dass ich mich da mal schlau mache. Ne? Ob so Protein, Eiweiß, was weiß ich, also keine Ahnung.
Ach, das klingt ja wirklich sehr aufregend. Also für mich ist so vergleichbar, ich kann mich noch erinnern, dass Joey Kelly, der ist einmal irgendwie von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen gelaufen. Und dann waren schon auch, also das Joey Kelly von der Kelly Family, noch so ein bisschen als Extremsportler so einen kruden Hype hatte. Und dann sind dann immer an den einzelnen Stationen auch Leute so mitgelaufen. Ja. Und wenn jetzt Leute sagen, so, oh, für Felix mit seiner Banane in der Hosentasche, kann ich da vielleicht mal ein paar Kilometer einsteigen. Gibt es da irgendwie eine App, wo man gucken kann, wo du gerade bist?
Wer versucht, mir hinterherzufahren, der wird mit so einem Stock auf Distanz gehalten. Weißt du, wie so ein Rentner haue ich dann um mich. Nee, das ist ein bisschen, Achtung, Hashtag die Reise zu mir selbst. Also ich suche da, also wenn es jemanden gegeben hätte, der gesagt hätte, ich habe da auch Bock drauf, dann hätten wir es zusammen gemacht. Aber ich bin da jetzt schon so auf so einem Alleinsein-Trichter und sehne mich jetzt nicht nach Leuten. Ich weiß auch nicht, ob Hunderte, also ich glaube, Joey Kelly ist jetzt schon noch ein anderes Level. Vielleicht auch sportlich aufregender, als wenn ich da mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend fahre.
Okay, du möchtest da niemanden dabei haben. Message received, ne? Mhm. Dein bester Freund hier, für mich bleibt nur der schnöde Podcast. Ja. Dabei bin ich ja auch so ein Naturbursche mittlerweile. Also du wirst dich wundern. Ich war gestern im Grünen, ja. Der Wald ist meine Bühne. Und dann wollten wir so ein Reel drehen für Instagram und sind dann so ein bisschen abseits der Wege gegangen. Und ich habe so mit dem Kopf sehr viele herabhängende Blätter berührt oder wie das heißt. Und jetzt juckt es mich die ganze Zeit und jetzt kann ich mich erinnern, dass da auch an dem Einmarsch von dem Wald stand, dass hier Warnung vor dem Eichel-Prozessionsspinner oder wie das Ding heißt. Ja. Und jetzt habe ich große Angst, dass ich mir den Schädel rasieren muss, weil es wirklich ein bisschen unangenehm ist. Du hast doch viele Kinder. Wie ist das? Kann da was passieren, wenn man im Wald ist und dann juckt der Kopf?
Ja.
Oh Gott.
Nee, also normalerweise, ich hätte jetzt Zecken gedacht, aber dieser Spinner, ich habe das auch schon mal gesehen. Ich dachte, das ist relativ unmittelbar dann. Ist das nicht live quasi, dass einem schon was wehtut? Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Geh mal zum Arzt oder weißt du was, rasier dir einfach erstmal die Haare, geh dann zum Arzt und guck einfach mal. Aber als du gesagt hast, du bist Naturbursche und dann, du warst gestern im Wald, um ein Reel zu drehen, dachte ich schon, ja, das ist in die Natur gehen, wie man es sich wünscht, da applaudieren unsere Vorfahren, also echt stark. Einfach nicht so, ich habe Bock auf frische Luft, sondern, ey, weiß ich, hier die Tapete ist scheiße, das habe ich schon dreimal gepostet, ich brauche mal einen Baum hinter mir. So bist du drauf. Naja, warst du im Taunus oder wie das heißt bei euch? Spessart, keine Ahnung.
Ja, mal gucken, also was du von deiner Radtour da vermarktest, der Trip zu mir selbst mit zwei Kameraleuten begleitet, wie das wohl ist. Felix, aber lass uns mal weiter im Protokoll gehen, solange wir noch Kontrolle haben. Du versuchst der Kontrolle ein bisschen abzugeben.
Ja.
Und zwar, bei uns geht es immer so mit dem Feedback los. Wir haben ja Folgen, die die Leute beschäftigen, da, wo dann halt irgendwie, da ist Klärungsbedarf und deshalb bekommen wir waschkörbeweise Post an unsere beliebte Poweradresse, ausnahmederose@gmx.de. Da sitzt der Felix wie ein dicker Eichel-Prozessionsspinner und wartet auf eure Nachrichten. Und hast du denn da was bekommen, auch diesen Monat?
Ja, es vibrierte wieder häufig in meiner Hosentasche. Ich mach's ganz kurz, weil ich weiß, dass du was vorlesen möchtest. Ich hatte in der letzten Folge Sherlock Holmes, hatte ich ja so ein bisschen sinnierend, Sherlock Holmes ist so auserzählt, was könnte man noch machen? Und dann meinte ich so, ja, sowas mit Tieren wäre gut. Und hab dann aber selber schon gesagt, das kommt mir aber so wahnsinnig bekannt vor. Ich hatte es wirklich visuell vor Augen. Irgendwas Sherlock Holmes mit Hunden oder so. Und da haben ganz viele Leute geschrieben. Die meisten sind darauf eingegangen, dass ich vermutlich Basil der Mäusedetektiv gemeint haben könnte. Ein Film, den ich nicht kenne, aber wo ich jetzt gelernt habe, der ist scheinbar auch an Sherlock Holmes angelehnt. Dann schrieb aber der noch cleverere Dominik, erst dachte ich an Basil der Mäusedetektiv, aber eine Maus ist ja gar kein Hund. Genau, und dann ist ihm noch eingefallen, dass ich wahrscheinlich die Cartoonserie Sherlock Hound meine. Und die meinte ich tatsächlich. Sind japanische, so Manga-artig gezeichnet und ich glaube irgendwie aus den 80ern. Das lief mal in Deutschland. Habe ich auch nicht geguckt, aber ich habe es mal gesehen. Ich glaube, das sind alles Hunde. Also nicht verschiedene Tiere, ich meine, das sind fast alles Hunde. Und die meinte ich tatsächlich. Vielen Dank an Dominik.
Ah, ja, wirklich so schlaue HörerInnen. Mhm. Sherlock Hound. Und dass er weiß, dass Mäuse keine Hunde sind.
Ja, das ist wichtig.
Du hast ja eben gesagt, du weißt, dass ich auch was vorlesen werde. Und das Verrückte ist, es steht ja nicht mal im Skript. Das ist, wie nah wir uns sind. Falls dir irgendwas zustößt auf deiner Reise, werde ich es spüren. Weißt du, wie beim Shining. Also mach dir keine Sorge, du kannst diese Komoot-Sicherheits-App einfach abbestellen. Schade, dass man das nicht so transportieren kann. Diese Verbindung zwischen uns, ich glaube, das ist der wahre Reiz in diesem Podcast. Viele denken, es geht um Hörspiele und so. Ja, sind wir hier in der Schule? Nein, es geht um das Metaphysische zwischen uns. Und Felix, du hast recht, ich werde etwas vorlesen.
Mindblowing.
Und zwar geht es so, wir haben Post bekommen. Moin Jungs, da ist in eurer Folge 61, da haben wir über den Hexer gesprochen, beziehungsweise über Edgar Wallace Romane. Da ist in eurer Folge 61 mit den Labels Europa und Maritim ein wenig über Tische und Bänke geht, empfehle ich für eine spätere Folge eine Synopsis des ein oder anderen Romans der beiden Labels. Und ich wette, eine Kiste mittelteures Bier, das maritim wie den meinen auch euren Geschmack eher trifft. Und da ihr gern lange E-Mails vorlest, möchte ich an dieser Stelle gern noch meinen diesbezüglichen Kindheitsverhörer zu Besten geben. Ich hatte beim Hören der Titelmelodie der Serie als Kind immer vernommen und schlägt mit Bang zur Mitternacht, vermutlich inspiriert durch die vielen Pistolenschüsse im Lied. Liebe Grüße, Torben. Vielen Dank. Torben ist auch die Person, Felix, halte ich fest, der uns mal ein Bullshit-Bingo präsentiert hatte. Mhm. Also, weil wir halt diverse sprachliche Manierismen immer drin haben, hat er dann quasi so ein Bullshit-Bingo gemacht und man lacht drüber, aber mich hat's damals ziemlich aus der Bahn geworfen. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Du würdest immer Hitler sagen und hört.
Nee, das war da noch nicht. Das waren andere Sachen, die viel schlimmer waren eigentlich. Also jetzt nicht inhaltlich, aber so Sprachmanierismen, von denen man denkt. Man denkt ja immer, man sagt jeden Satz anders und in Wahrheit ist jeder Satz gleich formuliert. Das ist das Bittere daran.
Und er bezieht sich auf das Titellied der Maritim-Serie zu Edgar Wallace und schlägt Big Ben zur Mitternacht und er hat mit Bang gehört. Fantastisch, ne? Kindheitsverhörer, das ist immer eine Bank. Ja, also vielen Dank, Torben, dafür. Felix, es gibt sehr gute, aber auch sehr schlechte Nachrichten. Und zwar, du hast mal wieder neue Jobs, von denen wir Normalsterblichen nur träumen können. Du machst so Sachen für Boris Becker oder so, für dessen Internetauftritt. Ich bin mir nicht sicher, habe nicht so genau zugehört. Aber das heißt auch, du streichst die letzte Folge vor der Sommerpause und wir sind hiermit schon am Ende angelangt. Ist das richtig?
Ja, das hat aber kausal nichts miteinander zu tun gehabt. Also erstmal, Boris Becker ist jetzt random reingestreut. Ich bin einfach müde. Punkt. Wir gehen einfach jetzt in Sommerpause, weil dann wäre auch die EM gewesen und die ganzen Leute da draußen, die Hörspiele mögen, die mögen doch auch das runde Schweinsleder und so weiter. Die wollen einfach vorm TV sitzen, ne? Du siehst die Podcast-Zahlen abflachen, alle haben keinen Bock mehr, treffen mal wieder Leute.
So ist es sicherlich nicht, aber für mich ist es dann so, nach dem ersten Schock, so ist es wie wenn der Lehrer dasteht und sagt, übrigens, die großen Ferien fangen 2 Wochen früher an.
Ja.
Dann denkt man natürlich, ah ja, da lerne ich ja gar nicht mehr so viel und bekomme vielleicht keinen guten Ausbildungsplatz, aber es wird überlagert von dem Gefühl, jawohl, ich renne ins Freie. Und genau das wollen wir euch heute mitgeben, rennt ins Freie, ihr seid da, wo ihr immer hingehört, draußen im Sommer. Schöne Grüße von Ausnahme der Rose.
Ja.
Felix, vielen Dank für diese Initiative. Ja, aber wenn nur noch einmal ist, möchte ich aber unbedingt nochmal Achtung auf meine Tour hinweisen. Felix, habe ich den Raum?
Ja.
Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Tickets kaufen möchtet, im Vorverkauf für meine Tour im September, das würde mir sehr helfen. Und zwar mache ich das Retro-Event des Jahres, Quelle Selbstaussage. Und zwar, na bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 30 Jahre. Da schaue ich mir eben alte Bravos an und kriege so einige verrückte Sachen auf den Tisch. Wenn ihr nicht in der passenden Stadt lebt, dann verschenkt doch an jemanden, die Tickets. Ich würde mich zumindest sehr freuen. Ihr findet alle Daten auf meinem Linktree bei Instagram zum Beispiel. Und ich bin in Osnabrück, Gütersloh, Lüneburg, Leer, Bremen, Kiel, Braunschweig, Leipzig, Konstanz und in Stuttgart. Ja, aber es gibt auch die Möglichkeit über ausnahmederose@gmx.de. Wenn ihr sagt, oh, wir haben jetzt so viel Geld irgendwie auf der hohen Kante und jetzt einfach auch frei wegen Ausnahme der Rose, vielleicht geben wir es zurück. Ihr könnt uns auch unterstützen mit einem Betrag, indem ihr über PayPal ausnahmederose@gmx.de eintippt und uns da was zukommen lasst. Das Geld geht komplett in den Vorverkauf meiner Karten. Nein. Was machen wir eigentlich mit dem Geld? Aber ich sehe ja von gar nichts. Du hast ja die Adresse unter Kontrolle.
Das Geld ist dann bei uns angelegt und zwar mit -100% Zinsen. Na, wenn das nichts ist.
Wunderbar. Ja, wir haben einen neuen Höchstspender, Kai Fatah aus meiner Heimat Südhessen. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
So, dann können wir jetzt mal übergehen zu unserem brisanten Fall, Felix. Vorher noch der Hinweis, wo hören wir das Geiseldrama? Weißt du das?
Das kann man überall streamen, im sogenannten Retro-Archiv. Hätte man sich als Kind auch nicht träumen lassen, dass das mal so heißen würde. Aber so ist es auf dieser, auf allen anderen Plattformen, meinetwegen auch Spotify und natürlich auf Kassette. LP gab es, glaube ich, nicht mehr, meine ich.
Die Geiseldrama LP, wow.
Ja, gebt uns gerne auch dann auf diesen Plattformen Sterne, bewertet uns, würde uns freuen.
Willi überlegt sich noch, ob er weiter zur Schule geht oder lieber Gogo-Tänzer wird.
Ja? Ach so, ja. Es tut mir leid, ihr müsst jetzt gehen.
Natürlich, Wiedersehen.
Gogo-Tänzer? Was ist denn das?
Die gibt's noch gar nicht. Nur Gogo-Mädchen. Das sind Tanzmädchen, die in Diskotheken auftreten und die Gäste in Schwung bringen.
Und du meinst, das wäre was für mich?
Hört jetzt auf.
Felix, Gott, ich bin ganz ehrfürchtig bzw. eingeschüchtert vor dieser Aufgabe, jetzt das Geiseldrama aufzuarbeiten. Weißt du, wir haben ja oft Folgen, wo wir dann einfach über unseren Blick auf ein lustiges, liebes, trashiges Hörspiel blicken und das dann nochmal aufbereiten. Und dann hat vielleicht der eine oder die andere daran Spaß. Aber hier denke ich jetzt auch schon wieder so, das ist ja so eine historische Aufgabe, weil hier steckt sehr viel drin und das will verortet werden. Und da will man dann auch nicht so viel falsch machen wie normalerweise, wenn ich Aussagen treffe hier in diesem Podcast.
Ja, und es ist natürlich auch sehr zeitgeistverhaftet auf mehreren Ebenen. Das macht es auch nochmal sicherlich interessanter, darüber zu reden, aber auch schwieriger. Also ich habe ein bisschen Angst und ein bisschen Respekt vor heute.
Genau, für mich war das lange Zeit meine Lieblingsfolge, das sage ich ja oft, aber hier hat es doch zumindest so eine andere Tragweite als sonst. Also ich habe mich in meiner Jugend tatsächlich sehr mit der RAF auseinandergesetzt, also Jugend bis Adoleszenz, also schon auch noch, als ich studiert habe. Ich habe sehr viele von den damals dann erscheinenden Biografien der einzelnen TerroristInnen gelesen und hatte daraus dann, das ist ja so ein Patch, fand ich auch immer spannend. Also du hast dann diverse Ereignisse und liest die aus immer wieder anderen Perspektiven. Und das hat sich so zusammengesetzt. Es gibt natürlich auch Werke, die so draufschauen. Stefan Aust, der Bader-Meinhof-Komplex. Also das war schon sehr erschlossen, zumindest in Buchform. Und da war ich ziemlich dran. Und mich hat es tatsächlich auch durchaus fasziniert. Also ich muss sagen, ich habe das auch gelesen, um mich selber zu thrillen. Und diese 6 gegen 60 Millionen, das war ja mal so ein Schlagwort, als die ganzen Terroristen gesucht wurden. So, das gefiel mir natürlich, diese Outlaw-Erzählung, diese Vorstellung, dass so eine Vereinigung es besser weiß, beziehungsweise das Wohl von allen auf der Welt im Visier hat und sich dagegen den Staat stellt, der eigentlich hinter der Maske protofaschistisch ist. Und mich hat es irgendwie angezogen. Bestimmt auf der einen Seite hat es mich sicherlich auch links sozialisiert. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch sehr naiv, die Betrachtung gewesen. Aber alles, was ich in diesen Büchern gelesen habe und wusste über die RAF, das spiegelt sich tatsächlich jetzt in dem Geiseldrama von Stefan Wolf. Das Buch ist von 1983, da ist das veröffentlicht worden. Und das Hörspiel kam ein Jahr später, 1984. Also es kommen hier sehr viele Sachen zusammen. Weil Stefan Wolf so den Blickwinkel der BRD, des vermeintlich eher des Spießers, darauf hat, also wie die RAF gesehen und auch gehasst wurde. Das kann man hier dann so ablesen. Und 1984, das ist ja auch noch, da ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen.
Zeit vergangen seit dem deutschen Herbst, meinst du, ne? Also für alle, die jetzt jünger sind, ne?
Genau, also ich denke, dass Stefan Wolf so, er hat ja alles schon durchdekliniert mit seiner TKKG. Das wurde ja ein großer Erfolg. Wir wissen es ja alle. Er hatte eben die Einbrecher, die Rocker, die Sekten und Brandstifter. Und das ist jetzt Folge eben 26. Da hat er eben, denke ich, mal geguckt, so, was ist denn krass? Was habe ich noch nicht gemacht? Und hat dann eben etwas so Aktuelles und wenig romantisch Verbrämtes wie den Terror da als Thema genommen. Und deshalb ist es eine Folge, die sehr auch heraussticht bis heute. Also es gibt ja ganz viele skurrile Folgen, die alle irgendwie vielleicht auch für was stehen. Aber das Ding ist doch schon ein ziemlicher Solitär, finde ich. Die RAF in der Millionenstadt. RAF, was ist das eigentlich? Felix, kannst du dich noch erinnern?
Ja, dunkel. Natürlich. Ne? Also es gab ja verschiedene Generationen. Da geht's jetzt, da war die zweite, glaube ich, davor, oder? Die zweite ist doch die prominente.
Die zweite ist die auch eben Schleier entführt hat 1977, die sogenannte Big Raushole, wo die ganze erste Führungsriege freigepresst werden sollte. Bader-Meinhof und Gudrun Enslin, also Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe und Holger Mainz, alle im Knast gewesen. Die waren so die Auslöser. 67, 68 wurde eben diese Generation so politisiert und hat dann angefangen mit einer Kaufhausbrandstiftung. Die erste Generation wurde gefasst und dann hat sich das eben aber weitergetragen. Und wir waren 1984, 83, 84 waren eigentlich auch die zweite Generation. Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar sind so die prominentesten VertreterInnen. Und da schwelte das schon noch. Da gab es schon noch Anschläge und so. Also es wird quasi so mitten raus erzählt. Es ist sehr unmittelbar, finde ich, was man da erlebt.
Durch das Symbol am Anfang, das direkt kommt, nämlich dieses Fahndungsplakat. Das war damals, als die Kinder die Kassetten gekauft haben, hingen diese Plakate überall rum. Ne, beim Bäcker, sonst wo. Diese gesuchten Terroristen.
Genau, und Terroristen, das war einfach nochmal was anderes als hier der Verbrecher mit den krausen roten Haaren, den Pickel und der Hakennase. Ne, das waren ja immer so seltsame Figuren, die da Stefan Wolf erschaffen hat, aber das war jetzt sehr real. Und wir hören mal ganz kurz rein, bevor wir überhaupt anfangen, damit man mal sieht, wie krass das eigentlich auch sich anhört.
Oh, das war ein Schuss. Mein Gott, was ist bloß los?
Die Terroristen, das müssen die Terroristen sein. Nein. Wir müssen verschwinden. Los, Tempo!
Nein, wartet! Da kommt Studienrat Weller. Er blutet am Arm. Herr Weller, was ist passiert?
Überfall. Ich glaube, es sind Terroristen. Schnell, ihr müsst das Internat verlassen.
Bleiben Sie stehen. Es ist kein Spaß. Mit dem nächsten Schuss ist es vorbei für Sie. Wir haben die Schule besetzt. Fügt euch und ihr habt nichts zu befürchten. Dies ist eine Aktion der Brigade Staatsfeind.
Also die SchülerInnen im Internat werden von den Terroristen quasi angegriffen. Ein Lehrer ist angeschossen. Also das ist für mich schon auch für TKKG harter Stoff. Auch wenn TKKG, deshalb ist ja auch so eine Triggerwarnung jetzt bei dem Retro-Archiv davor. Stefan Wolf war ja auch nicht zimperlich und hat bestimmt nicht versucht, da Gefühle nicht zu verletzen oder nicht übers Ziel hinauszuschießen. Aber das ist doch auch mal dann dem Thema geschuldet. Plötzlich eine andere Qualität der Drastik. Felix, aber es gibt natürlich auch noch eine kleine Meta-Erzählung von uns, die wir hier einbauen müssen. Ich habe uns eben gefragt, warum diese Folge? Sie liegt natürlich eben auf der Hand, aber ich muss dich fragen, warum diese Folge schon wieder?
Ja, das ist tatsächlich was ich mich auch frage. Wir hatten nur kurz zur Erinnerung, ich habe in der letzten Folge mit Sherlock Holmes schon einen kleinen Hinweis gesetzt, weil ja da Peter Passetti nach 20 Jahren zurückkam, um für Europa nochmal, also nicht für Europa nochmal, aber nochmal in seinem Leben Sherlock Holmes zu sprechen. Und da haben wir drüber gesprochen, wie es ist, Jobs nochmal zu machen. Und hier fiel mir ein, der Dialog aus Täglich grüßt das Murmeltier, wo es ihm so dreut, dass der Tag sich wiederholt, hatten wir das Gespräch nicht gestern schon. Denn du hast es richtig gesagt, wir haben versucht, das Geiseldrama schon mal zu behandeln. Und jetzt die ganzen Hörer, die vielleicht alle Folgen kennen, denken sich so, aber ihr habt doch noch nie über das Geiseldrama gesprochen. Aber wir haben über eine Folge gesprochen, die im Giftschrank liegt. Und das war, kann man endlich sagen, diese hier. Und warum, Linus, haben wir die denn damals nicht rausgebracht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie ja dann auch wieder rausgekramt und nochmal gehört überhaupt und war für Bass erstaunt, was wir damals darüber gesagt haben. Also so viel kann ich dir verraten, Fee. Ich habe mich wirklich an mich nicht erinnert. Ich habe mich nicht an Aussagen erinnert. Ich habe einige Sachen jetzt wieder aufgegriffen, auch für das neue Skript, weil ich dachte, ach toll, das ist ja ein guter Gedanke. Ich wusste nicht, dass ich den jemals hatte. Der wäre mir jetzt durchgegangen. Hören wir doch mal, du hattest ja damals schon ein Jingle gebastelt. Ne? Hier geht's ja auch immer so fetzig los mit deinem Song da, wuff, wuff. Und den gab es auch schon in einer irgendwie abgespeckteren Version.
Aus Name
der Rose.
So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es um Hörspiele gehen wird.
Ja, Felix, wie gefällt dir dein Frühwerk? Ja, so eine schöne Zeitreise, muss man sagen. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. War das die allererste Folge, die wir je aufgenommen haben? Oder hatten wir, also wir hatten mal ein Demo gemacht, das haben wir auch nie veröffentlicht, das war auch scheiße.
Auf jeden Fall. Und das war zu die Bettelmönche aus Atlantis. Das kann genau. Ich, glaube ich, sagen.
Und dann hatten wir aber schon als erstes das Gespensterschloss aufgenommen. Und dann diese hier oder was? Ich weiß es zeitlich tatsächlich nicht mehr. Ich habe es verdrängt.
Ja, also ich glaube, genau wie es mir jetzt ja so recht wäre, ich möchte ja immer nicht unter Druck stehen, Felix. Ich reagiere nicht gut auf Druck, ich reagiere schlecht auf alles, aber speziell auf Druck nicht gut. Und mein Plan war ja, man nimmt ganz viele Folgen auf, ja, so 5, 6 und geht dann irgendwie raus und hat dann immer noch was auf der Pfanne. Und ich glaube, das hatte damit zu tun. Das war, da hatten wir angefangen, Folgen zu horten, so Messi-mäßig. Und da war die auch dabei. 2. Und ich war im Nachhinein nicht so zufrieden, weil genau wie jetzt, weil ich das Gefühl hatte, so man wird diesem Thema nicht so gerecht, weil das Thema ist wirklich schon auch interessant letztlich. Also wenn man das gut rüberbringt, hat man auch einen tollen Podcast. Und da hatte ich so damals das Gefühl, wir hatten damals auch noch kein Skript, also wo man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Deshalb hatte ich gedacht, deshalb haben wir das rausgelassen. Jetzt habe ich es wieder gehört und das stimmt wahrscheinlich immer noch, aber ich denke, so ein Glück haben wir die nicht rausgebracht, weil was ich nicht gut finde, ist so speziell meine Haltung zu dem Thema. Ich hatte mich damals schon so ein bisschen von diesem RAF-Thema emanzipiert oder ich habe es so ein bisschen neu gesehen, aber letztlich war ich dann halt immer noch so der Anwalt von den Terroristen gegen Stefan Wolfs absurde Darstellung, tatsächlich auch in dem Geiseldrama, aber irgendwie wusste ich gar nicht selber so, hahaha, lustig Terror und so. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen oder beziehungsweise ich finde es echt so ein bisschen zu platt. Und ich hoffe, ich kann das trotz meines kleinen Arbeitsspeichers etwas differenzierter darstellen.
Also ich bin gespannt, ob wir diese hier rausbringen werden. Oder ob wir einmal mit Sherlock Holmes in die Sommerpause gehen. Bin echt gespannt. Ich muss sagen, also ich freue mich drauf, dass wir es jetzt machen, aber auch sehr darauf, dass es dann vorbei ist. Weil das ist irgendwie, ich weiß, das ist dir wichtig und ich finde es auch wichtig, dass wir drüber reden, so ist es nicht. Aber ich finde es echt mit dem Überbau und so, ich finde es ziemlich anstrengend. Da steckt so viel drin, dass man eigentlich nur scheitern kann, denke ich mir. Aber lass uns weitermachen, weil vielleicht sind Längen schon das erste Problem.
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, also wenn ich das jetzt hören würde, würde ich schon denken, so man merkt es den Leuten ernst. Das ist immer irgendwas, weißt du, wenn irgendjemand einen Vortragenden auf der Bühne plötzlich, du merkst, er hat ein Kloß im Hals und so, dann wird das Auditorium auch ruhiger. Du weißt, es geht um was und du bist dabei. Also keine Sorge, Felix, das funktioniert. Ich bin tatsächlich auch froh, ich habe es ja schon gesagt, dass wir das nicht rausgebracht haben. Nicht nur, weil ich die Version, die wir da hatten, jetzt nicht so toll finde in ihrer Gesamtheit und auch in ihrer Aussage. Aber dann wäre das auch weg gewesen. Weißt du, jetzt sind wir ja dieser geile Kulturpodcast mit den vielen Armen und damals hätten wir das so verballert. Und wir haben ja so als die zweite Folge, die wir, glaube ich, gemacht haben, war schon oder die dritte, war die Funkfüchse, die Haschischbande wird entlarvt. Und das finde ich also richtig so ein Kultding. Und das haben wir so ganz am Anfang so verballert, weil es natürlich eins der geilsten Hörspiele ist. Ja, ja. Und das ist jetzt schon weg. Und genauso hätten wir auch beinahe das eins der geilsten Hörspiele im TKKG-Kosmos verballert. Aber zum Glück haben wir jetzt erst Kurs darauf genommen.
Man muss ja sagen, dass schon das Cover tatsächlich sich unterscheidet zu den anderen Folgen, oder?
Diese ganze Brisanz, von der ich hier fabuliere, die ist eigentlich schon in dem Cover zu erkennen, dass da Leute mit Sturmhauben sind, die offensichtlich Kinder bedrohen und die automatische Waffen haben. Also man muss ja auch jetzt nochmal sagen, das möchte ich auch nochmal einbringen, dass natürlich das Thema Geiseldrama, dass das Wort Geisel ja auch jetzt nach dem 7. Oktober in Nahost noch weiter aufgeladen ist. Also da habe ich gedacht, okay, das muss man irgendwie auch streifen. Ne? Man kann nicht so tun, als gäbe es das nicht. Aber das wollen wir natürlich nicht miterzählen. Aber dennoch trägt es dazu bei, um überhaupt das zu empfinden, wie unangenehm das ist und wie wenig kindgerecht eigentlich die Welt beziehungsweise diese Verbrechen dann da sind, die hier so durchgeschleust werden gerade.
Ja, und auf der anderen Seite natürlich der Zeitgeist mit den RAF-Rentnern, den sogenannten, ne? Also der Hype war ja auch schon wieder unfassbar medial. Letztlich sind das ältere SchwerverbrecherInnen, also ne, da war ja auch nicht mehr viel politischer Kampf jetzt, sondern da waren halt Raubüberfälle. Aber wie das jetzt hochgejazzt wurde, monatelang, ist ja auch krass. Was mir bei dem Cover, was ich da noch sagen wollte, das ist jetzt hier nicht außergewöhnlich, sondern das ist halt auf allen, aber hier sieht's besonders toll aus. Ich find's so geil. Ich weiß nicht, wie der Zeichnende da heißt oder die Zeichnende. Aber wie die Beine immer aussehen, ne? Die Hüfte ist so einen Meter breit und dann sind seitlich angebracht so gummiartige Beine. Finde ich vom Style her sehr geil. Es wirkt ein bisschen, als hätte derjenige, der das gemacht hat, noch nie einen Menschen gesehen. Fast unheimlich. Bisschen wie so eine kaputte KI aus den 80ern.
Der Zeichner heißt meiner Meinung nach Rainer Stolte. Grüße an dieser Stelle. Ja, Felix, dann lass uns doch mal alle Leute abholen. Wir haben ja die Vorrede jetzt lang genug ausgekostet. Wir gehen rein in den Klappentext. Tarzan entlarvt einen Lehrer als Dieb. Doch noch reichen die Beweise nicht aus für eine Meldung an den Direktor. Dann aber stellen TKKG fest, dass es eine Verbindung zwischen dem Lehrer und Terroristen gibt. Damit beginnt ein außerordentlich gefährlicher und spannender Kampf gegen unberechenbare Gangster. Ich besitze, Felix, ich zeige es dir hier. Ihr könnt es nicht sehen an euren Endgeräten, weil wir sind ja ein Hörmedium. Aber ich zeige es dem Felix hier. Mit seinen Augen kann er es sehen. Ich habe das Buch, das Geiseldrama.
Er hat sogar so einen roten Klebezettel an der Seite, ne? Um sich da hat er Notizen gemacht und dann kann er die Seite schnell aufschlagen. Als wäre er in der Uni-Bibliothek.
Ja, aber auch nur ein einziges Post-it ist drin. So ungefähr war meine Uni-Karriere. Ja, ne?
Das stimmt.
Ich habe das Kapital von Karl Marx gelesen und hatte eine Anmerkung.
Ja.
Hier ist, also das erspare ich euch, das, aber ich möchte es auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, es gibt hier einen viel längeren, ausführlicheren Klappentext, der mal wieder beschreibt, meiner Meinung nach, das ist nur meine Interpretation, dass auch damals TKKG eine so potente Marke war, dass halt recht schnell geschrieben und veröffentlicht wurde. Und meiner Ansicht nach zeigt der Klappentext, dass jemand geschrieben hat, der das Buch nicht kannte, nur irgendwie ein Exposé. Da sind doch einige Verweise drauf, die in dem Buch gar nicht vorkommen, beziehungsweise Emphasen gesetzt, die überhaupt keine Rolle spielen letztlich.
Wir haben ja auch bei der Kassette schon Sachen, die so ein bisschen auffällig sind. Ne? Es wird ja auf Gangster gegangen. Also man rückt dann am Klappentext dann doch ab von den Terroristen, weil es vielleicht ein zu schweres Thema damals war. Wie gesagt, man muss da den Zeitgeist immer mitdenken. Das war sehr bedrohlich, auch für Kinder. Und am Anfang, daran kann ich mich erinnern, das hatten wir auch schon im ersten Versuch, über diese Folge zu sprechen drin, entlarven den Lehrer so und so als Dieb. Das ist auch total wild, weil die Einstiegsszene ist ja, wer das Hörspiel kennt, er reißt das Fahndungsplakat ab. Also nicht, um es zu klauen, weil er da jetzt Geld mitmachen will, sondern er will es wegspeisen. Ne? Also es ist eine sehr falsche oder sehr irreführende Information, er sei ein Dieb, darum geht's überhaupt nicht. Ne?
Dieb und Gangster, das war ja auch etwas, wo ich dann immer schon so angesprungen bin, dass halt überhaupt keine politische Motivation den Terroristen zugestanden wird. Also sie sind quasi gemeine Schwerverbrecher. Was mir wieder aufgefallen ist, dass die Hörspielversion sind nur 39 Minuten, das war damals nicht unüblich, aber es ist für ein sehr komplexes Thema, die RAF zu verhandeln und mit den Mitteln von TKKG auch dafür ziemlich sportlich, wie du sagen würdest. Und es ist dadurch eine absurd dichte Episode, so habe ich das empfunden. War das für dich auch so?
Ja, es ist relativ schnell erzählt, stimmt schon, es ist wenig Lücke und viele Figuren. Da hätten mir persönlich ein paar Minuten geholfen. Ich meine, du kannst dir vorstellen, ich habe das Hörspiel jetzt sehr oft gehört in den letzten Jahren und ich hatte immer noch Probleme. Ich behaupte auch immer noch, dass da ein paar Terroristen nicht nötig gewesen wären. Es gibt so ein paar Ebenen, aber vielleicht ist das metamäßig ein bisschen wie bei der richtigen RAF mit den unterschiedlichen Generationen. Es ist alles ein bisschen kompliziert, man vergisst nach 3 Jahren wieder. Aber das sonst funktioniert's gut.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir sind ja auch der Podcast, der dafür beliebt ist, dass wir uns so wenig unterbrechen.
Das denke ich auch öfter dran. Das hat mir gut gefallen, weil mich das so ärgert bei anderen Podcasts.
Ja, und mir ist tatsächlich aufgefallen, weil ich habe ja jetzt unsere alte Folge gehört, dass du das da auch gesagt hast, dass zu viele TerroristInnen dabei sind. Mhm. Und da habe ich mich da schon gedacht, so, oh, der Felix, was ist denn das? Und jetzt kommst du schon wieder damit. Weil ich fand das damals schon falsch. Weil, also ich finde wirklich nichts uninteressanter, als wenn eben so ein was Komplexes, eine komplexe Gruppe erzählt wird und dann redet dann quasi nur einer oder zwei stellvertretend dafür, dann braucht man die anderen auch nicht. Also ich finde das gut, dass die TerroristInnen so als Ensemble gesehen werden und dass auch das Hörspiel das einigermaßen wiedergibt, dass da eben nicht nur einer der ultimative Anführer ist, das ultimative Böse, sondern dass da ein Kollektiv am Werk ist. Aber dann werde ich jetzt nochmal den Inhalt rekapitulieren, nachdem der Klappentext ja doch etwas amorph bleibt. Also ich hatte mir hier notiert, ein nach Rauch stinkender KPD-Knecht ist trotz radikalen Erlasses Lehrer in der Internatsschule geworden. Schönen Dank, Frau Baerbock. Der sogenannte Molch oder Terrormolch, wie Klößchen ihn später noch nennen wird, reißt die Steckbriefe von gesuchten Terroristen ab. Tarzan stellt ihn dann, aber er kann ihn noch nicht richten. Ne? Dann kommen die Verwicklung, Hauptteil, Handlung, alles egal. Und zum Schluss besetzt die Terroristen-Kombo Brigade Staatsfeind, den Namen haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Die Brigade Staatsfeind besetzt das Internat, nimmt Geiseln, um ihre Leute freizupressen. Und das Druckmittel ist Nitroglycerin. TKKG sind auch Geiseln und dann Showdown. Mhm. Wow. Ich weiß, Felix, du hast mittlerweile ein gespaltenes Verhältnis zu der Folge wegen der ewigen Wiedervorlage. Aber ist das eine Folge, die du gerne gehört hast, die dir so in Erinnerung ist, außerhalb jetzt mal von unserer Betrachtung?
Ich habe die nie, ich besitze die jetzt, glaube ich, ja, besitze ich seit etlichen Jahren, aber als Kind habe ich sie nicht besessen, da haben mir andere gehört. Ich habe die mir mehrfach geliehen von mehreren FreundInnen. Hm. Deswegen habe ich die wahrscheinlich als Kind nur irgendwie 5-mal gehört. So, fand die aber da spannend. Wie gesagt, ich habe es mir ziemlich lange gemerkt. Aber um das mal dazu zu sagen, da war ich dann, glaube ich, zu jung für. Also da jetzt das Gefühl zu haben, so wie jetzt, oh, das war was Besonderes, jetzt sind ja keine normalen Gangster, das sind ja Terroristen. Da habe ich mir als Kind wenig Gedanken drüber gemacht. Wie überhaupt über das Thema, wirst du es auch sehen, wenn ich Folgendes sage, ich bin Luftlinie 8 Kilometer von Stuttgart-Stammheim, dem Hochsicherheitsknast, groß geworden und habe es ungefähr vor 15 Jahren das erste Mal kapiert. Weil das eine Ecke war, in der ich nie, da war ich nie. Ne? Aber ich dachte immer, das wäre woanders, aber das war tatsächlich um die Ecke. Schon krass.
Oh wow, Felix war 8 Kilometer Luftlinie von Stammheim inhaftiert gewesen.
Genau.
Aber hat man da gar nichts gemerkt? Also so in Stammheim, da waren dann auch eben die Prozesse, es gibt ja die Stammheim-Prozesse, wo der ersten Generation eben die vor Gericht standen und da war ja wahnsinnig viel Polizeipräsenz. Das war ja ein Unding, was dafür extra auch gebaut wurde. Hast du das gar nicht gemerkt, dass dauernd Hubschrauber bei euch waren oder so?
Also vielleicht sollte ich zu deiner Information dazu sagen, ich bin jetzt nicht 65 Jahre alt. Also bei allem Respekt, ich weiß nicht, wann du glaubst oder was du glaubst, wie aktiv ich die Prozesse da miterlebt habe.
Also ich frage mich ja immer, warum mich TKKG mehr gereizt haben als die 3 Fragezeichen. Und dann sage ich ja immer so, ich mag ja auch deutschsprachige Musik lieber. Ich habe immer so das Gefühl, es soll um mich gehen oder es soll meine eigene Lebensrealität abbilden. Und wahrscheinlich hat mich auch deshalb diese Folge so fasziniert, weil eben der Einbrecher Kleptoma, wie ich immer gerne sage, das ist ja irgendwie auch so eine Märchenfigur, die dann Stefan Wolf uns aufbietet. Aber diese Gangster, das war sehr konkret, das war sehr Tagesschau alles und deshalb alleine unterscheidet es sich einfach von der Kulisse.
Ja, merkt euch mal, Linus soll es um, Zitat, sich gehen und um Deutschland. Also wenn das nicht ein geiler AfD-Slogan ist, weiß ich auch nicht. Aber ist okay, war so, ne?
Wieso, das könnte mittlerweile auch mindestens Sarah Wagenknecht gesagt haben und da hört man, sie war ja mal links oder ist es noch? Also dieses neue Links, also das ist ja auch eben bei der RAF so mein Thema gewesen. Also dass ich mich natürlich so mit der RAF, mit irgendwelchen Befreiungskämpfen für Unterdrückte da sehr identifizieren konnte. Das kann man ja schon nachvollziehen als romantischer Jugendlicher. Aber die RAF war ja damals schon in den sogenannten antiimperialistischen Kampf verstrickt. Da ging es viel gegen die Oppression von damals noch Dritten Welt und die Bilder für eben diese ganzen terroristischen Organisationen, auch in Europa, waren die Tupamaros in Uruguay. Das war so eine Untergrundbewegung, die aus der Gewerkschaft sich entwickelt hat und wo es eben darum geht, eben so korrupte Regime abzustreifen und eben vielleicht eine andere Gesellschaftsform zu etablieren. Das klingt eigentlich ja positiv zumindest für mich noch aufgeladen. Aber gab natürlich auch, das muss man davon ja auch nicht verschweigen, dass die RAF wurde an der Waffe ausgebildet. In Jordanien sind die hingeflogen, haben sich von der PLO da ausbilden lassen, der palästinensischen Befreiungsorganisation. Und gerade auch bei der Entführung der Landshut, es wurde ein Flugzeug ja gekapert auf dem Höhepunkt, als es darum ging, die Terroristen freizupressen. Und da hat man ja auch mit palästinensischen Kräften zusammengearbeitet und irgendwie jüdische Reisende wurden nochmal extra rausgezogen. Also es ist auch schon in dieser Vergangenheit, das war mir nie bewusst, natürlich dieser anti-imperialistische Kampf hatte auch durchaus antisemitische Aspekte. Nicht nur Aspekte, sondern eben auch tatsächlich Realitäten. Und das war, für mich war das damals, also es war damals in der Diskussion noch so ein eher so ein Nebenwiderspruch, weil man hatte das Gefühl, die BRD soll jetzt eben umgekrempelt werden und jetzt kommen die Kommunisten. Das war ja so die Wahrnehmung. Diese Sache, die kommt ja jetzt erst dann so für mich so zum Tragen, dass ich auch daher natürlich, also weil ich jetzt so angefasst bin von dem Hamas-Terror und dass der überhaupt nicht adressiert wird von der Linken, sondern immer nur so getan wird, als gäbe es nur einen Aggressor dort. Und das ist auch was, was sich für mich verändert hat. Und deshalb ist auch meine romantische Verklärung der RAF, die gibt es vielleicht schon noch, aber sie ist ein bisschen abgeschlossener als früher. Also ich kann damit mich nicht mehr identifizieren. Ich finde es immer noch legitim, jetzt die RAF zu verteidigen gegen dieses Buch, gegen dieses Hörspiel von Stefan Wolf, aber da schwingt natürlich viel mehr mit. Ach Felix, das ist schön, dass ich das sagen durfte.
Dann sag uns doch mal, wie die RAF hier so beispielhaft repräsentiert wird. Oder das, was hier jetzt Brigade Staatsfeind heißt, aber eben nach dem Vorbild der RAF eindeutig funktionieren soll.
Also ich habe es ja vorhin schon gesagt mit Gangster und Dieb. Also du hattest ja das nochmal eingebracht, dass eben das Wording den herrschenden Sprech nachahmt, dass es überhaupt keine Forderungen gibt. Das sind halt einfach Verbrecher und es gibt überhaupt keine Legitimation für ihre Taten. Das fand ich natürlich damals bei diesem ganz ideologisch verbrämten Leuten der RAF, das fand ich natürlich dann so ungerecht, weil die wollten ja nicht nur einfach Banken überfallen, sondern die wollten ja irgendwie den Systemchange zum Guten. Meine Wahrnehmung gewesen. Stefan Wolf macht es wirklich überraschend plastisch. Also das geht schon los mit den Namen der TerroristInnen. Also die sind sehr sprechend. Wir haben es ja schon erwähnt. Es gab diese Steckbriefe immer. Die waren sehr populär. Die sind sehr mit der RAF verbunden. Na, so Steckbrief eigentlich so aus dem Wilden Westen. Das gab es dann eben mit so diesen ganzen Köpfen von der RAF und hat sie auch sehr ikonisch gemacht, sicherlich in der naiven Linken, mich eingeschlossen. Und man kannte dann die Namen. Und jetzt heißen die Terroristen bei Stefan Wolf auch plötzlich sehr viel authentischer, als er sonst die Leute benennt. Ne? Sonst habe ich ja gesagt, Heinz Hakennase, und jetzt heißen sie anders. Zum Beispiel nämlich Hanna Neu, Erwin Roland, Avrit von Lotzka, Francesca Olivieri und Felix Ohne Sorge. Das sind die Figuren, mit denen wir hier zu tun haben, Felix. Können wir die mal, wenn du die Zeit für mich hast, so einzeln durchgehen?
Ja, mach mal, ich bin gespannt.
Ah ja. Ich finde es interessant, dass er eben auch eine Person mit einem von, einem quasi Adelstitel drin hat. Und da denke ich, das bezieht sich auf die reale RAF-Terroristin Elisabeth von Dück. Die ist auch eine sehr aufgeladene Figur in der Linken immer gewesen, weil die wurde bei ihrer Festnahme erschossen, Ende der 70er Jahre, meine ich. Und es wurde gesagt, dass sie die Waffe gezogen hätte. Deshalb wurde sie erschossen bei der Verhaftung. Durchaus denkbar. Aber im Obduktionsbericht kam dann eben auch zum Tragen, dass sie in den Rücken geschossen wurde. Und das ist auch eine wirklich sehr, so eine Figur, wo man immer das Gefühl hatte, so der Staat hat was zu verbergen, weil er da so aggressiv reagiert. Und dann gibt es, finde ich auch sehr gut gewählt, also das finde ich auch so perfide, dass Stefan Wolf zum ersten Mal präzise ist, aber das natürlich nur für seine Agenda benutzt. Francesca Olivieri finde ich auch sehr gut gewählt. Weil, ich habe es ja schon gesagt, der Linksterrorismus dieser Zeit hat sich als internationalistisch verstanden. Und es gab ja nicht nur die RAF in Deutschland, es gab eben die Action Direct in Frankreich und es gab die Brigade Rosse in Italien. Und die war sehr eng mit der RAF verbunden, es gab da Austausch. Und deshalb ist eben Francesca Olivieri meiner Meinung nach ein Hinweis von eben Stefan Wolf auf die RAF, dass er eben da einen offensichtlich italienischen Namen einbindet. Also das macht diese Version von ihm auch, finde ich, sehr wissend, sehr glaubhaft für mich.
Ja, und Brigade Staatsfeind hat er sich da ja wahrscheinlich auch geklaut. Brigade ist jetzt ja auch nicht so ein häufiges Wort.
Sehr gut, sehr gut. Und da könnte man ja noch sagen, das ist ein gutes Ensemble, was er da erstellt, wenn er das so benennt, dass man damit dafür ein Gefühl bekommt. Aber richtig perfide wird es natürlich bei der Figur Felix ohne Sorge. Also das ist einer der Terroristen. Und hierzu muss man natürlich wissen, Felix, dass der Student Benno ohne Sorg am 2. Juni bei einer Demonstration gegen den Schah 1967 in Westberlin erschossen wurde von einem Polizisten. Und Benno ohne Sorg war so ein wirkliches unglückliches Opfer. Also sind natürlich alle Opfer sind unglücklich, aber er war irgendwie evangelischer Theologiestudent und Pazifist und wirklich nur als Teilnehmer dabei und wurde irgendwie in so einer Seitenstraße von einem Polizisten erschossen. Und das war halt etwas, was diesen Kampf, diese Herausforderung von den Studenten gegenüber dem Staat, das hat das so zum Kochen gebracht. Das war so der Sündenfall, wenn man es so nennen möchte. Und es gab noch eine zweite terroristische Vereinigung damals in der BRD. Neben der RAF gab es die Bewegung 2. Juni. Das war die stammte aus Berlin vornehmlich und ist irgendwann dann, als sie so ein bisschen ausgeblutet war, Ende der 70er Jahre in der RAF aufgegangen. Aber Bewegung 2. Juni hat eine wichtige Rolle gespielt und die hat sich 2. Juni genannt, um immer im Namen zu führen, der Staat hat zuerst geschossen, weil das der Todestag war von Benno ohne Sorg. Und jetzt ist es dann so, 1984 oder wann das Buch geschrieben wurde, also ein bisschen früher, 82, da ist dann der Name Benno ohne Sorg sehr mit diesen Ereignissen verknüpft, aber auch schon so ein bisschen diffus. Ne? Es ist ja auch schon wieder, sind dann eben schon 14 Jahre her. Und jetzt kommt dann eben Stefan Wolf und nimmt dieses Opfer und weil es eben da so in diesem Spannungsfeld irgendwie existiert im Hinterkopf der Leute und macht ihn plötzlich zum Täter. Quasi mit dem Namen Felix ohne Sorge. Und das hat mich wahnsinnig getriggert immer. Diese Figur. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es banal, das ist nur eine Randnotiz, aber ich fand es so ungerecht. Das möchte ich nur noch mal sagen, dass das etwas ist, wo man auch merkt, dass dieses Buch nicht einfach nur, dass er nicht einfach nur die RAF als Kulisse genommen hat, um das nächste Werk rauszuhauen, sondern dass er damit uns auch was sagen möchte. Message received, Stefan Wolf. Felix, möchtest du hier noch was ergänzen, bevor ich hier in einen aufgeregten Monolog nach dem anderen verfalle?
Nee, ich frage mich bei sowas immer, aber da kenne ich auch das Werk von Stefan Wolf und auch seine Persönlichkeit zu schlecht. Ich frage mich bei sowas immer, macht er das unterschwellig mit Absicht oder mit Absicht? Im Sinne von, mimt er da so ein bisschen den, ich sag mal, konservativen BRD-Bürger, der sich irgendwie denkt, ja, die Studenten, RAF, ja, hier ist doch irgendwie alles das Gleiche, ohne Sorg ist das Gleiche wie irgendein Terrorist. Also er, natürlich wusste er es besser, er war ja nicht ungebildet, aber ich glaube, habe das Gefühl, er macht das nicht, so wie wir es jetzt interpretieren, so ganz perfide, um einen subtilen Punkt zu setzen, den kein Jugendlicher entschlüsseln kann, sondern nur wir als Erwachsene, 30 Jahre später, sondern er macht es in so einem Zeitgeist, so dass es irgendwie alles der gleiche Brei. So, das macht es vielleicht sogar noch perfider und nicht besser. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob er so der große Denker war, der da so eine Agenda hatte, sondern ob er nicht einfach so unreflektiert reaktionär wäre. Weißt du? Also fast noch schlimmer.
Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Also es gibt ja später dann auch noch die Szene, wo ein Makler eine Rolle spielt und der ist auch sehr negativ gezeichnet. Also man könnte ja denken, dass dann Stefan Wolf, das wäre dann vielleicht noch ehrenvoll für ihn als Christdemokrat, wenn er sagen würde so, ja nee, das war halt einfach so schlimm, traumatisierend für mich, der Angriff von der RAF auf unsere schöne BRD. Und das möchte ich jetzt hier nochmal mit meinen Worten irgendwie neu sortieren. Aber dann ist es ja so, da ist dieser Makler und dann wird der so auch eben in der Schreibe abgehasst, weil er so ein windiger eben Kapitalist ist, der auch noch ein Jaguar fährt. Also das finde ich so so unangenehm, dass er auf der einen Seite die Systemfrage nicht stellen will, auch irgendwie Ungerechtigkeiten, soziale, das wird der ganzen Sache ja aberkannt. Ne? Darum geht es den Terroristen nicht, darum darf es nicht gehen. Die BRD, der Kapitalismus ist perfekt, aber dann trotzdem so steht er da hinter seinem Gartenzaun und hasst dann den Typen, der irgendwie einen Jaguar hat und geht davon aus, so ja, ne, weil er eben so ein krummer Typ ist, hat er ja so viel Geld. Also das finde ich halt, das ärgert mich halt auch, diese Kombination. Also wenn er den Kapitalismus bis zur letzten Patrone verteidigen will, meinetwegen. Aber das eine haben und das andere wollen, ist so double bind.
Was sagst du da, Tarzan? Dr. Dicker, der Molch ist der Dieb?
Ja.
Dieser Terrormolch. Der klaut die Steckbriefe und wir müssen die Rübe dafür hinhalten. Oh, dieser Terroristen-Sympathikus.
Sympathisant, meinst du, Marie? Sympathikus ist was Medizinisches. So ein Strang im Nervensystem, oder?
Klar, der hat ja auch Nerven, dieser Molch.
Ich habe eben von dem Makler gesprochen. Das ist was man eigentlich vergisst. Die Rolle und dieser Handlungsstrang ist ziemlich uninteressant. Aber diese Einstiegsszene mit diesem linken Lehrer, das finde ich auch interessant, weil es eben auch sich auf aktuelle Ereignisse bezieht. Es gab den damaligen radikalen Erlass. Da muss man sich vorstellen, Felix, dass viele von den linken Studenten, die einen sind in den Untergrund gegangen, also in den offenen Widerstand. Und natürlich gab es aber auch sehr viel bürgerlichere Entwürfe oder sagen wir mal so weniger radikale. Da hieß es dann, naja, man geht den langen Marsch durch die Institutionen. Also, dass man sagt, so, wir haben hier andere Ideen für den Staat, für das System und wir gehen dann rein und verändern den Staat von innen. Und auch davor hatte dann eben die BRD große Angst, dass das passieren könnte. Deshalb gab es den sogenannten radikalen Erlass, der verhindern sollte, dass jemand, der in der KPD ist, also in der Kommunistischen Partei Deutschlands, dass der dann Lehrer werden könnte und so. Und das wird natürlich jetzt hier auch nochmal so richtig bestärkt durch den sogenannten Molch, also den Lehrer Jens Dikal, der ein ganz linker Typ ist, ideologisch wie auch von der Zuschreibung her. Und dass man auch klar ist, für den haben wir keine Sympathie und er ist tatsächlich die Gefahr. Also dieser radikale Erlass war immer unter Druck, weil man ihn für antidemokratisch hielt. Und Stefan Wolf sagt, nee, das ist richtig, wir müssen diese Leute raushalten. Krasse Geschichte. Hattest du als Jugendlicher mit linken Lehrern irgendwie zu tun? Hast du so ein bisschen die Gesinnung von Lehrern taxiert? Ist das irgendwas, was du in Erinnerung hast, Felix?
Gesinnung? Nee, Gesinnung in dem Sinne jetzt vielleicht nicht so konkret, aber ich glaube, man merkte schon, wenn Lehrer ein bisschen anders drauf waren als der Durchschnittslehrer, ne? Also es gab zum Beispiel da, ich hatte einen Lehrer, der war recht popkulturell interessiert, der kam mit Band-T-Shirts immer in die Schule und auch nicht schlechte damals, ne? Das merkt man natürlich schon. Einfach weil die anderen dann eher so Spießer sind, ne? Und dann ahnt man natürlich auch, okay, der könnte jetzt links sein, aber ich habe das jetzt nicht erlebt, dass da jemand irgendwie mit der roten Fahne in die Schule gelaufen ist und die Revolution ausgerufen hat. Also das habe ich nicht erlebt. Du etwa?
Ja, ich habe mir das natürlich immer gewünscht, weil ich eben durch meine Lektüre wusste ich ja, dass das möglich sein könnte und hatte immer gehofft. Und es gab so einen Lehrer, der so als linkes Sorgenkind, als rotes Sorgenkind galt im Lehrerkollegium. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß, wahrscheinlich auch alles nur so schlechter Flurfunk gewesen. Und ich war immer so enttäuscht. Der hat auch Sozialkunde unterrichtet, also da wäre er schon
natürlich.
Hätte uns schon geil indoktrinieren können, aber ich habe immer gewartet, indoktriniert zu werden, und es passierte nicht. Und der Herr H. Punkt möchte ich ihn nur mal nennen, weil der lebt auch noch. Letztens bei einem Klassentreffen tatsächlich gesehen.
Letztens auf einem Fahndungsplakat gesehen.
Nee, ich dachte, wer ist denn bei dem Klassentreffen so gealtert? Er sieht ja schrecklich aus. Und dann war es der Lehrer. Und dadurch, dass er ja offensichtlich 20 Jahre älter noch mal sein musste, sah er auch wieder ganz gut aus dafür. Und ich weiß noch, dass ich dann von der Band Slime ja, also eine linke Punkband aus der Zeit, die es heute wieder gibt. Die hatten den Song Linke Spießer. Und das hat mich dann total abgeholt, weil ich so das Gefühl hatte, ja, ich werde ja gar nicht von diese ganzen traditionellen Studienräte Linken, die wollen ja gar nicht dasselbe wie wir total verblödeten Dorfpunks. Also ihr seid nichts als linke Spießer, eigentlich wart ihr das schon immer. Und wenn wir mal anders sind, seid ihr auf einmal konservativ. So viel zum radikalen Erlass und zu dem Studienrat Dr. Jens Diekahl. Wow. Felix, also jetzt mal kurze Insel schaffen. Ich finde, bis jetzt läuft es ganz gut.
Ja, wie immer schwierig einzuschätzen, wenn man es live macht. Das nur auch mal so als Metaebene nach außen. Also wenn man hier einen Podcast aufnimmt, geht es mir und Linus regelmäßig so. Wir reden hinterher manchmal drüber, dass man denkt, super beschissen. Und hinterher denkt man sich, ach, ist doch ganz gut gelaufen. Man kann natürlich auch im Schnitt noch ein bisschen was retten. Aber ich glaube, halt durch, Linus. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Außer wir reden jetzt noch viel länger über irgendwas anderes als das Hörspiel. Ich würde gerne mal wieder eine Szene hören oder sowas.
Kommissar Glockner?
Hier ist die Brigade Staatsfeind. Wie geht es Arvid?
Er hat die Operation gut überstanden. Ein Blutgerinnsel wurde entfernt. Er ist wach, aber noch nicht vernehmungsfähig.
Aber er ist transportfähig?
Nein.
Sie werden ihn uns in einem Krankenwagen bringen. Mit allen Medikamenten und was er sonst noch so braucht.
Felix. Hier sind wir auch wieder bei einer historischen Parallele von diesem Hörspiel zu der absoluten Realität. Und zwar geht es ja hier um Geiselnahme, es geht um die Besetzung einer Institution und das ist auch etwas, was in der RAF-Historie existiert. Und zwar 1975 wurde die deutsche Botschaft in Stockholm überfallen und die Botschaftsmitglieder wurden als Geisel genommen. Und das endete ganz tragisch, diese Geschichte. Also es wurden Leute tatsächlich auch erschossen von den Terroristen und es sollte mit einer Bombe gedroht werden, dass alles in die Luft fliegt. Und die ist dann tatsächlich aber losgegangen, ungeplant. Und dadurch wurde dann diese Geiselnahme auch beendet. Und das ist ja eine ziemliche Parallele zu dem, was wir haben. Also bei uns wird das Internat besetzt und es geht tatsächlich eben auch um Nitroglycerin, also die Drohung, das in die Luft sprengen zu wollen. Aber die Parallele geht noch viel weiter. Einer der Terroristen wurde schwer verletzt, auch durch diese Explosion, ja, diese ungewollte Explosion. Und dann ging es darum, dass er nicht transportfähig wäre. Also die schwedische Polizei hat auch im Nachhinein dann gesagt, es ist unverantwortlich, wir können ihn nicht ausliefern. Und Deutschland war aber so auf Kurs, Red Lights überall. Und der wurde eben ausgeflogen und ist dann tatsächlich 10 Tage später in Stuttgart-Stammheim an den Folgen dieser Überführung gestorben. Also natürlich an den Folgen der Verletzung, aber es ist durchaus anzunehmen, dass es daran lag, dass er eben überführt werden musste, gegen den Willen der Ärzte. Und diese Szene haben wir ja hier tatsächlich auch. Wir haben es ja gerade auch gehört, dass es darum geht, einer ist verletzt, der Terroristen, Arvid von Lotzka, und der soll freigepresst werden durch diese Geiselnahme. Felix, und jetzt passiert dasselbe wie eben in, was ja im kollektiven Gedächtnis da noch ist in der BRD, nur umgekehrt. Jetzt plötzlich sagt die Polizei, wir können ihn nicht ausliefern, weil er ist zu schwer verletzt.
Ja, generell ist hier vieles verflochten. Ich dachte nämlich auch bei der Szene, du hast recht, ja, würde ich auch sagen. Also die Terroristin, nur zur Erklärung, sagt ja auch, sie glaubt das nicht. Ne? Sie denkt, dem geht's nicht so schlecht, was dann aber halt nicht stimmt. Gleichzeitig, da hast du, glaube ich, recht mit der historischen Parallele. Gleichzeitig sehe ich hier aber eigentlich in dem ganzen Hörspiel, in der ganzen Erzählung, eine viel größere Aufarbeitung eines viel prominenteren Themas, nämlich Schleier. Ne? Also die Freipressung, sozusagen Schleier wird entführt und dann sollen Terroristen freigepresst werden. Dieses Phänomen sehe ich hier tatsächlich auch deutlich abstrakter als das, was du jetzt geschildert hast. Das ist ja wirklich 1:1. Aber eigentlich geht es, glaube ich, Stefan Wolf darum, dass die Schleierentführung ist die Besetzung der Schule, die Geiselnahme in der Schule, nur gewinnt jetzt der Staat. Am Ende. Auf andere Arten, ne, durch die TKG-Bande, aber ich glaube, er erzählt die Geschichte von 1977 nochmal neu. Das ist, glaube ich, sein Anliegen.
Ja, denn 1977 ist, wir haben es ja jetzt auch so ein bisschen zeitlich alles verortet, ist ja noch sehr nah dran. Also wenn man jetzt an Corona denkt, klar, es kommt einem lange hervor, aber es ist emotional alles noch sehr nah. Und als er das Buch geschrieben hat, war die Schleierentführung kaum weiter hinter ihm als bei uns jetzt Corona. Ja, es gab tatsächlich, ja, was denke ich auch so, das große Problem des Terrorismus war in den 70er Jahren, es gab eine gelungene Gefangenenfreipressung. Auch 1975, genauso wie der Anschlag da in Stockholm, aber davor. Und zwar war das wie die Bewegung 2. Juni, über die ich ja schon gesprochen habe, also quasi die Parallele zur RAF, damals auch noch so ein bisschen in Konkurrenz, also die aber etwas weniger radikal vorgegangen sind. Die hatten den Peter Lorenz, war der Vorsitzende der Berliner CDU gewesen, den haben die entführt und haben dafür die Herausgabe von einigen GenossInnen verlangt, aber eben nicht diesen Führungskader, also nicht Andreas Bader und Ulrike Meinhof, die ja sowieso bei der RAF waren, aber sie haben auch ein paar RAF-Leute eben damals frei bekommen, weil man dachte so, okay, man kann das machen. Und dann in Stockholm und spätestens bei Schleier 1977 war ja dann quasi die Gewaltfrage gestellt und da konnte der Staat nicht mehr nachgeben. Und aber weil es eben einmal geklappt hat, geisterte das so rum. Das würde man ja heute in der Form auch nicht mehr machen, weil klar ist, der Staat kann sich nicht erpressbar machen. Und das wurde damals aber in den 70er Jahren wirklich ausgehandelt auf Kosten von Menschenleben. Und das war, da war natürlich viel around und das ist alles jetzt eben in diesem Buch. Und wahrscheinlich steckte es eben auch in Stefan Wolf, dass er das nochmal so erzählt, wie es eigentlich hätte laufen sollen nach seiner Vorstellung.
Spooky Einschub zu meiner Fahrradtour. Ich habe schon mal, habe ich vielleicht erzählt, eine Radtour nach Erftstadt gemacht, Renngraben 22, wo Schleier gefangen gehalten wurde, dieses Hochhaus. Sehr, sehr spooky, wenn man da vorstellt, sich das alles vorstellt, dass es überhaupt möglich war, in so einer Nachbarschaft mit so ganz engen Wohnungen, das war ja kein Bauernhof, wie bei Stefan Wolf das dann wäre, oder eine Hütte im Wald, sondern das war ja wirklich so ein ganz hohes, großes Haus. Und da sind heute noch die Fensterläden zu. Ich glaube, das ist unbewohnt seitdem. Ja, das ist einfach versiegelt, glaube ich. Steht, glaube ich, bei Wikipedia. Spooky. Also diese ganze RAF-Geschichte ist generell ganz schön aufgeladen, auch gerade hier in Köln. Ne? Also da, wer hier in der Nähe ist oder hier wohnt, da gibt's ja auch den Gedenkstein für Schleier, also in der Straßenecke, wo er gewaltsam entführt wurde, um dann nach Erftstadt gebracht zu werden. Das sind ja so 20 Kilometer oder so. Das ist schon irgendwie, also manchmal kommt man da an so Zeitzeugnissen tatsächlich vorbei. Das ist nicht schwer hier in Köln.
Ja, das war auch so ganz kurz eben, der Mythos RAF war ja da 1977 nochmal so ganz blutig aufgegangen, weil, du hast es ja gesagt, sie haben dann ihn entführt und in dieses Hochhaus gebracht. Und es gab ja dann eine riesen Fahndung und so und es war halt wie vom Erdboden verschluckt, sie haben die nicht gefunden. Und im Nachhinein weiß man auch, es wurden dann so ein paar Hinweise übersehen, man hätte sie vielleicht da auch ausmachen können, weil klar war, ach, ne, woran erkennt man eine Wohnung, die von TerroristInnen dieser Zeit angemietet wurde, da wird bar bezahlt und so, man hätte das schon nachweisen können. Da gab es auch Hinweise, aber es gab natürlich einen so großen Fahndungsdruck, dass es ganz viele Hinweise gab und dem wurde zweimal nicht nachgegangen und deshalb sind sie da tatsächlich unentdeckt geblieben mit diesem Versteck von Schleier. Aber das hat dann auch die RAF so überhöht. Die ganze Nation war in Aufruhr und es sah so aus, als wären sie völlig perfekt und könnten den Staat da an der Nase herumführen. Und deshalb war das dann auch, das ist wahrscheinlich etwas, was noch ganz lange nachgehallt hat, dass man in diesem Moment von der RAF entweder fasziniert oder entsetzt war und dachte so, wie gut sind die denn organisiert?
Ja, das ist ein historischer Zufall einfach, dass das in Anführungszeichen aus ihrer Sicht geklappt hat so lange. Ne? Also wie gesagt, wenn man vor dem Haus steht, sieht rechts die Tiefgarageneinfahrt. Die Vorstellung, dass man da mit einem Auto runterfährt und dann jemanden in den zweiten Stock kriegt, den man gerade entführt hat. War es nicht sogar noch am helllichten Tag, ich weiß es nicht, oder nachts oder so. Aber das ist so one in a million, dass das klappt. Also wirklich seltsam.
dieser deutsche Herbst, er wurde ja jetzt auch nicht nur von Stefan Wolf dann verarbeitet. Es gab ja auch so vor, jetzt schon länger nicht mehr, aber so in den 90er und 2000er, wie viele Filme es darüber gab, also wie viele Bücher, wie viele Dokus man auch immer noch auf YouTube dazu sehen kann. Es ist wirklich ein sehr prägender, traumatischer Aspekt der deutschen Geschichte. Felix, aber bei all der Brisanz ist mir aufgefallen, dass es eine Figur gibt in meinem Leben, die dem so ein bisschen die Schärfe nimmt. Das bist eigentlich immer du, genau, der gute Felix. Aber wen repräsentiert das im Hörspiel selber? Klößchen. Also mir ist überhaupt aufgefallen, dass Klößchen nicht nur dieser Sidekick ist, über den wir uns dann immer unterhalten, wegen dem Fatshaming und so, sondern dass der in diesen alten TKKG-Folgen eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Wir haben ja auch über das Phantom auf dem Feuerstuhl gesprochen, da ist mir das auch schon aufgefallen. Karl hat eigentlich überhaupt keine Funktion, der taucht dann mal auf mit seinem Gag-Wissen, dass er irgendwas sagt, uninteressant. Gabi als Love-Interest, gut, ist so die Figurenmotivation für Tarzan. Aber im Endeffekt ist es so, dass Klößchen das immer wieder mit diesen Späßen so abmildert und abfedert. Und diese Rolle ist hier ja wahnsinnig wichtig, weil es eben eine so gewalttätige, bedrohliche Folge ist, kann man seine Rolle für mich zumindest nicht hoch genug hängen. Hören wir mal.
Und ihr seid gefälligst still, sonst gibt's was.
Ich bin müde, kann ich hier nicht auf mein Zimmer bleiben und pennen?
Du hast die wohl nicht alle. Los, weiter!
Sympathisant von Ihnen werde ich bestimmt nie. Das ist nun der einzige Tag, an dem ich mal ausschlafen kann. Und da kommen Sie mit Ihrem Hühnerkram.
Ruhe, Dicker, oder du erlebst was. Zur Not schießen wir auf dich, wenn du nicht parierst. Glaub nur nicht, dass uns das was ausmacht.
Also das Internat wird von Leuten mit Maschinenpistolen und Sturmhauben gestürmt, aber er sagt dann so, ach Mensch, ich hätte doch heute ausschlafen können und da kommen Sie mit Ihrem Hühnerkram.
Ja, also, wo der eine Lehrer schon angeschossen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also da merkt man schon, okay, so witzig ist vielleicht gar nicht. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, du sagst zu Recht, er nimmt dem Ganzen so die Härte, weil das thematisch vielleicht doch eigentlich zu hart ist. Das ist über dem Durchschnitt für eine TKKG-Folge. Dadurch kommt hier dieser Comic Relief, du hast es schon gesagt. Gleichzeitig habe ich jetzt beim Hören nochmal gedacht, und ich habe es ja dank dir schon sehr oft hören müssen, das ist, Achtung, jetzt wird es richtig steil, Klößchen repräsentiert hier meines Erachtens Helmut Schmidt. Also er ist ganz abstrakt der stabil bleibt. So, alle sind irgendwie in Aufruhr und so, aber er nicht so sehr Tarzan. Klar, Tarzan macht dann die entscheidenden Sachen und so und kriegt dann wieder alles geregelt, aber er ist der so nach außen ausstrahlt, ihr könnt mir gar nichts. So, ich bleib hier stabil, was er genau dann eben der Paradigmenwechsel in der deutschen Politik bis heute war, in der deutschen Sicherheitspolitik, dann eben zu sagen, nein, wir bleiben stabil, hier wird gar niemand ausgeliefert, wir gehen auf die Forderung der Terroristen nicht ein. Und so abstrakt geht er emotional nicht drauf ein. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel reininterpretiert, aber so kam es bei mir an.
Es hätte wahrscheinlich auch damals in den 70er Jahren die Sache etwas aufgelockert, wenn Helmut Schmidt ein paar Gags reingebracht hätte in seine Ansprachen dieser Art.
Wir lassen die Top-Terroristen frei für 4 Stangen Zigaretten. Sowas, einfach mal so als Gag anbieten. Nee, war nur Spaß. Machen wir gar nicht.
Felix, ich hatte es ja jetzt auch schon gesagt, dass es so diese Parallelen gibt, auch eben zu dieser Besetzung der Botschaft in Stockholm, die ja so tödlich endete durch die Explosion in Form von Nitro. Hören wir doch nochmal.
Nehmen Sie die Flasche her, her damit.
Lass die Flasche! Vorsicht, das Nitro explodiert!
Zurück!
Nein, nicht! Der Sprengstoff!
Zurück, sage ich. Seht ihr? Ich habe die Flasche. Eine falsche Bewegung, ich werfe sie euch an den Kopf. Weg mit den Waffen! Glaub nur nicht, dass ich spaße.
Nein, Tarzan. Du weißt nicht, wie gefährlich Nitro ist.
Und da musste ich dran denken, so dass ich als Kind wirklich in meiner Jugend, ich bin ja schon etwas älter, Felix, das Nitroglycerin, das war wirklich ein wahnsinnig präsentes Thema in meiner Jugend. Ich dachte immer so, oh, Nitroglycerin, also eine Flüssigkeit, die bei Erschütterung explodiert, das hat mich sehr beschäftigt, weil ich glaube auch, dass es die Literatur dieser Zeit sehr, dass es da sehr viel Einzug gehalten hat. Also mich erinnert es so an dieses Meme. Ne? Du bist ja auch so jemand, der viele Memes macht. Es gibt jetzt so ein Meme, wo dann gesagt wird, in meiner Jugend dachte ich, dass Treibsand ein viel größeres Problem in meinem Leben werden würde, als es dann passiert ist.
Ja, ja.
Und so ähnlich, wenn ich diese Meme sehe, denke ich auch so genauso Treibsand. Ich hatte große Angst vor Treibsand, dass man da so versinkt, wie grausam und überall Treibsand, wenn man nicht aufpasst, der Sumpf. Aber ehrlich gesagt, diese Sorge hat sich dann eben nicht erfüllt. Und genauso habe ich auch das Gefühl, so Nitroglycerin, ist das überhaupt noch Thema?
Ja, das war damals, glaube ich, eine sehr beliebte Erzählkonvention im Bereich Actionfilm, ne? Also das ist so ähnlich wie, wie heißt der Speed mit Sandra Bullock, habe ich nie gesehen, wo der Bus dann nur so und so viel fahren darf. Sowas ist ja immer wichtig für einen Actionfilm, und dass irgendwas nicht erschüttert werden darf, sonst explodiert alles, ist halt auch eine geile Erzählmechanik. Und ich glaube, es gab ganz, ganz viele schlechte Filme in den 80ern und Erzählungen und vielleicht auch Hörspiele, die Nitroglycerin drin hatten. Für mich ist das so ein Wildwest-Ding. Dynamit und Nitroglycerin. Das ist immer so, bei Wässern von gestern kam das vielleicht. Ich weiß gar nicht genau. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend. Ist auch jetzt dann für den, ich meine, du musst ja auch mit deinem klapprigen VW-Bus oder was die da gefahren sind.
Stimmt.
Musst du ja erstmal zum Internat hinkommen. Ne? Also da sitzt schon so einer, so mit Schweiß auf der Stirn drin.
Du musst das alles wie eine Wasserwaage austarieren.
Ja, genau. Hat so dieses Röllchen da in der Hand, dieses Glasgefäß und so. Also ich stell's mir anstrengend vor.
Ja, also für mich hat es aber tatsächlich dann, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, Felix, doch nochmal auch wieder an Bedeutung gewonnen. Weißt du, was passiert, wenn du heutzutage mit einem Flugzeug fliegst? Du musst ja da deine Flüssigkeiten irgendwie deklarieren. Sie dürfen nur 100 Milliliter sein. Und das bezieht sich ja auf einen vereitelten, im Vorfeld vereitelten Anschlag. Deshalb hat man das nicht ganz so zum Glück ikonisch in Erinnerung, dass damit mal ein Flugzeug explodiert ist. Aber dass Flüssigkeiten quasi das Problem sein könnten in Bezug auf Terrorismus bei der Luftfahrt, das ist ja recht aktuell eigentlich noch.
Ja, stimmt. Ich meine, 100 Milliliter Nitroglycerin, what could possibly go wrong? Ne?
Ja, Nitroglycerin fand ich so ein schönes Déjà-vu, als das dann plötzlich das Ding ist, dass der da mit dieser riesen Flasche da nochmal hantiert.
Weißt du, was ich ein schönes Déjà-vu fand? Möchte ich ganz kurz einflechten spontan, weil es mir heute Morgen erst aufgefallen ist. Und zwar, mein Déjà-vu war das mit den Fahrrädern schon wieder. Wir hatten das schon bei Nieden im Palasthotel. Da hatte ich mich doch so gefreut, dass Karl, nachdem Gabi entführt wurde, mit dem Fahrrad und ihrem Fahrrad zum Hotel zurückgefahren ist, weil sie sich das geliehen hatten, damit keine Unkosten entstehen. Und das Gleiche passiert hier wieder, als sie in der Hütte sind und dann mit diesem Immobilienheini in die Stadt fahren. In seinem PKW wird verlangt, wir müssen jetzt alle in ihr Auto rein und noch alle Fahrräder. Da dachte ich mir auch so, hier, da ist ein schwerverletzter Terroristen überall, Deutschland explodiert, aber diese Fahrräder, die bleiben hier nicht an der Hütte, die hole ich nicht extra nochmal ab. Da denke ich auch immer so, weißt du, du sagst jetzt recht, 39 Minuten, die halbe Geschichte der DRF wird erzählt, aber dem alten Spießer Stefan Wolf war das mit den Rädern wieder so wichtig. Das muss auch noch rein. Da hätte ich gerne mal privat jetzt, das ist jetzt nicht für den Podcast, da kannst du mir mal die Passage aus dem Buch abfotografieren nachher, wie das mit den Rädern da geschildert wird. Ich möchte wetten, es sind 4 Seiten.
Ja, ich hatte mich ja immer so wahnsinnig dissoziiert von Stefan Wolf, gerade eben über das Geiseldrama. Aber wenn du jetzt das sagst, dann fühle ich mich zum ersten Mal Stefan Wolf auch wieder so ein bisschen näher. Also er ist ja schon länger verstorben, Stefan Wolf, Rolf Karl Mutschak heißt er eigentlich. Stefan Wolf ist sein Pseudonym, damit es besonders mehr deutsch klingt, gefühlt. Und mir geht es tatsächlich auch so, dass ich bis aufs Blut nicht zweimal gehen möchte. Kennst du das? Also, dass ich schon teilweise so, die heiße Tasse Tee, das Handy, das Geschirr und so, nee, das kann ich noch irgendwie teilweise Sachen auf dem Kopf trage, also nur um nicht zweimal zu gehen. Und ein bisschen so scheint ja auch Stefan Wolf gestrickt gewesen zu sein.
Ja, mir ist vor einem Jahr oder so im Keller musste ich eine Stunde lang die Reste von einer zerbrochenen Flasche Apfelsaft vom Boden wegwischen, weil ich wieder 6 Flaschen auf einmal in den Fingern, weißt du, nur so zwischen den Fingern und dann so eine Literflasche plus das Glas noch mit dran. Also da macht man sich ja auch alles kaputt Also jedes Mal denke ich mir so, ich kann mit 60 meine Hände nicht mehr benutzen, weil alle Gelenke im Arsch sind, aber ich muss nur einmal gehen. Wie großartig ist das denn?
Ja, ja, oder? Also Props für Stefan Wolf, das fühlen wir total. Aber Felix, hast du wirklich Literflaschen, 6-Liter-Flaschen zwischen den Fingern tragen können?
6 waren es nicht, aber offensichtlich zu viele.
Ah, wir haben ja mal gesagt, wenn wir Ausnahme der Rose auf der Bühne machen und wir haben Angst, dass wir die Einspieler nicht bringen dürfen, weil das offensichtlich ja wir die, da die Rechte nicht haben. Da haben wir ja gedacht, du spielst 10 Minuten Bass-Solo, weil du ja wieder Bass spielst.
Ja.
Und du könntest doch vielleicht 6 Flaschen zwischen den Fingern tragen, also so Literflaschen. Mhm. Das würde auch wieder Zeit fressen. Die Show setzt sich langsam zusammen, habe ich das Gefühl.
Stars in der Manege, sag ich nur.
So, Felix, dann wollen wir noch mal ein bisschen Trivia hinsichtlich der Sprecher auftun, um dem Ganzen auch noch mal ein bisschen einen etwas milderen Touch zu geben, als wären wir Klößchen. Und zwar ist dir aufgefallen, dass hier jemand mit sich selber spricht.
Erwin, bleib hier!
Schorbach, Messer weg!
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte bewahren Sie Ruhe. Wir führen eine Sonderkontrolle durch.
Der Terrorist Schorbach und ein Polizist teilen sich die Stimme. Was war da denn los, Felix?
Ja, hier der gute Helmut Zierl zu hören. Ja, also auf deine erste Frage zurückzukommen. Natürlich ist mir aufgefallen, denn es ist ja unmittelbar nacheinander. Also das ist ja total legitim, das zu machen. Auf der A-Seite spricht irgendwer den einen, auf der B-Seite den anderen. Aber wir haben hier wirklich, wir gehen ein paar Sekunden und er kommt schon wieder mit der gleichen Stimme. Da denkt man natürlich sofort, ist da vielleicht angedeutet, dass es da so Verbindungen gibt zwischen den Terroristen und den Polizisten, ne?
Als ich das gehört habe, dass eben der Polizist und der Terrorist eine Stimme haben, dachte ich so, oh, das ist ja so geil, das schreibe ich jetzt ins Skript, weil dadurch, ich habe ja so ein bisschen den Blick von dir, der Felix ist halt auch jemand, da muss es immer alles genau gehen. Für mich ist das gar nicht so der Affront, aber dann dachte ich so, oh, da wird der Felix sich freuen, dass ich das rausgehört habe, weil der Felix hat eben auch das absolute Gehör. Und dann habe ich unsere allererste Folge zum Geiseldrama ja nochmal gehört, die wir damals aufgenommen haben und habe gemerkt, das war da schon drin, das hast du da schon outgepointet.
Tja, so sieht's aus.
Und ich hatte das nur vergessen. Und jetzt haben wir es aber hier nochmal schwarz auf weiß, auch in der offiziellen Folge. Ja, du hast doch noch einen Verdachtsmoment hier.
Ja, ja, das habe ich wahrscheinlich damals auch schon gesagt. Mir kam es jetzt auch wiederum
neu vor. Auf jeden Fall. Ich habe es damals auch schon nicht so ganz verstanden. Deshalb spot on dich. Was willst du uns damit sagen? Sag mal bitte.
Ich möchte mir erstmal bei dir, ich habe noch Credits, ich möchte mir noch einen Einspieler kaufen, nämlich diesen hier.
Lotzka musste operiert werden.
Wir holen ihn heraus, um jeden Preis. Ich rufe im Präsidium an.
Wollen Sie die Telefonnummer?
Ist mir bekannt.
So, die Superterroristin kann die Durchwahl von Kommissar Glockner auswendig. Eben hatte der Polizist und der Terrorist die gleiche Stimme. Da muss ich ja wohl nicht eins und eins zusammenzählen müssen. Da ist doch völlig klar, dass hier eigentlich ein viel größerer Fall nicht verhandelt wird. Nämlich, dass da offensichtlich so ein Austausch stattfindet. Ne? Irgendwie, was hat Francesca Olivieri mit Kommissar Glockner zu tun? Haben die ein Verhältnis? Ruft sie da die ganze Zeit an und das Hörspiel hat es nur vergessen zu erwähnen? Ich weiß es nicht genau. Ich find's schräg.
Ja, ich muss sagen, dass ich das damals so ein bisschen komisch fand, deinen Einwand. Aber jetzt, wenn man das auch tatsächlich so hintereinander sieht, diese beiden Ereignisse, also der Polizist und der Terrorist und eben Francesca Olivieri auf Kurzwahl beim Kommissar Glockner, beziehungsweise umgekehrt, fühle ich es auch so ein bisschen. Also ich hatte jetzt, damals habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, aber jetzt auch so von der Story wäre das natürlich, wenn man es verfilmen würde, wäre das natürlich das Ding, dass irgendjemand ein, Achtung, doppeltes Spiel spielt, wie du immer sagst, Felix. Ja. Also ich hab gestern noch geguckt, schlag mich nicht tot, Felix, Captain America, The Return of the First Avenger, da ist das ja genau die Handlung, dass es diese Anti-Terror-Organisation SHIELD gibt, die aber kontaminiert wurde von Hydra, also von dem, den sie bekämpfen wollen. Wahnsinn. Und hier wird es auch so ein bisschen angedacht durch deine Entdeckungen.
Naja.
Aber in den 39 Minuten hat es leider nicht dafür gereicht, denn die Welt von Stefan Wolf, wie er und die RAF beziehungsweise die Brigade Staatsfeind erklärt, ist sehr klar. Da gibt es keine Verstrickungen zwischen den Welten. Es gibt einfach Verbrecher, die das BRD-System herausfordern und die liegen damit falsch, beziehungsweise es wird ihnen noch nicht mal zugestanden. Also diese Motivation gibt es ja auch an keiner Stelle. Es sind einfach nur Verbrecher, die jemand anderen freipressen wollen oder sich bereichern. Das geht ja auch um Banküberfälle. Und das ist hier so das Ding. Ja, Felix, guck mal, wir sind ja eigentlich schon beim Fazit gelandet. Wie würdest du, gibt's noch irgendwas, was du verorten möchtest? Wie gehst du hier raus jetzt?
Nee, eigentlich nicht. Ist tatsächlich eine Folge, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, die hätte man sich gut als Film vorstellen können. Aber es ist auch total logisch, dass es natürlich nie angedacht wurde, auch jetzt für die TV-Serie nicht. Wäre ja zeitlich gegangen. Das war ein zu heißes Eisen fürs deutsche Fernsehen, ist mir schon klar. Aber jetzt so vom Plotting her mit so Entführern, die Schule wird besetzt, das ist ziemlich stark. Da wünscht man sich eigentlich hinten raus, dass der Showdown nicht so dumm ist, wie er hier ist. Da sind wir ja gar nicht drauf eingegangen, aber kann man ja selber mal nachhören. Und ein bisschen länger geht. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ein paar Terroristen noch fliehen können und irgendwie einen noch im Auto mitnehmen, Klößchen oder so, weil er so frech war. Und dann man quasi nochmal so Roadtrip-mäßig nochmal hinterher muss und so. Ne, es ist ein bisschen zu schnell zu Ende, aber sonst eine tolle Folge tatsächlich.
Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben es ja jetzt beschrieben, dass da so viel drin ist. Also, dass diese Metaebene fasziniert mich jetzt auch, wo wir wieder drüber gesprochen haben, doch sehr. Und ich bin froh, dass ich das jetzt aber auch nochmal klarstellen kann, dass es mir jetzt nicht nur so um so eine diffuse Begeisterung für den Terrorismus geht und dass ich sehr erschrocken bin, dass gerade die Linke und der Antiimperialismus jetzt so ein Blind Eye haben auf Antisemitismus und islamistische Terroristen. Und dass ich in dieser Chronologie jetzt bestimmt nicht auf Stefan Wolfs Seite bin, aber mich jetzt auch nicht mehr nur zum Anwalt mache für Francesca Olivieri, Arvid von Lotzka und die anderen Heinis. So, aber ein bisschen Ehrrettung haben wir hier betrieben. So viel Linksterrorismus muss auch bei uns sein. Felix, letzter Trivia hier noch. Der Name Brigade Staatsfeind ist ja unter uns geiler als RAF, Rote Armee Fraktion. Und nicht zu Unrecht, das haben nicht nur wir erkannt, sondern es gibt auch eine Punkband, die sich so genannt hat. Aus Wanne-Eickel, die Brigade Staatsfeind. Die haben eine Platte gemacht, die heißt Menschenverachtende Untergrundmusik. Und da ist als Gaststimme zum Beispiel auch Wolfgang Wendland dabei von den Kassierern, um das mal so zu verorten. Und die Brigade Staatsfeind aus Wanne-Eickel, die waren relativ bekannt, haben sind glaube ich immer noch aktiv, haben einige Platten gemacht. Die haben dann aber irgendwann festgestellt, dass schon in den 80ern eine andere Punkband den Namen sich gegriffen hat, weil er einfach so plakativ ist. Und die Brigade Staatsfeind, also diese aktive Band aus Wanne-Eickel, die heißt nur noch Brigade S, wer sie heute sucht. Felix, dann könnte ich dich ja aus der Geiselhaft des ewig wiedergekäuten TKKG-Themas RAF entlassen. Könnte. Du ahnst, es ist noch nicht vorbei. Mhm. Das Ende des bewaffneten Kampfs ist noch nicht vorbei. Für die RAF schon, sie hat sich ja aufgelöst. Ich glaube, Ende der 90er Jahre gab es ja das Schreiben dazu. Und du hast es am Anfang erwähnt, jetzt werden noch die RentnerInnen nochmal aufgegriffen. Das ist eigentlich abgeschlossen, aber für Felix geht es weiter. Er muss sich dem großen das Geiseldrama Quiz stellen.
Oh je.
Bist du bereit, Felix?
Ja, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich so, wer gehört denn nicht der dritten Generation von hinten an? Dann kommen 6 Namen, die ich noch nie gehört habe, weil Linus ja gerne mal mehr genommen hat früher. Macht er jetzt aber nicht mehr, ne? Nimmst 4 Antwortmöglichkeiten, oder?
Ich lasse das einfach mal so stehen, was der Felix gesagt hat. Na, bildet euch eure Meinung. Felix, wir haben heute viel über die Namen im TKKG-Universum allgemein und in dieser Folge besonders gesprochen. Sicher hast du meine grundsätzliche Erregung bei dieser Episode gespürt, aber als es um die Namen der TerroristInnen ging, war der Regler auf Anschlag. Hanna Neu, Francesca Olivieri, Erwin Roland, Felix ohne Sorge, Arvid von Lotzka. Doch es gibt einen weiteren, namentlich genannten Terroristen in das Geiseldrama. Ins Hörspiel hat er es nicht geschafft, aber im Buch kann man von ihm lesen. Wie könnte er geheißen haben?
Ah, schön.
Weißt du es schon?
Nee, ich hab's Buch ja nicht.
Gut. Der Bonusterrorist von Stefan Wolf, der nicht in der Hörspielversion drin ist, heißt er Martin Macke? Heißt er Gerald Gerte? Heißt er Andreas Anschlag? Oder heißt er Stefan Stich? Du bist ja Literaturwissenschaftler, Germanist, ehrenhalber. Das sind alles Alliterationen.
Martin Macke, der zweite, kann ich meine Schrift jetzt nicht mehr lesen. Gerald, nee.
Gerald Gerte.
Gerald Gerte.
Andreas Anschlag. Stefan Stich.
Also ich bin ein bisschen konfus, weil ich sage jetzt nicht welcher. Einer heißt fast genau wie mein Nachbar. Für den muss ich mal Pakete annehmen.
Nimm doch den, damit wir wissen, rausfinden können, wo du wohnst.
Sehr gut. Martin Macke. Gerald Gerte. Andreas Anschlag. Stefan Stich. Also, vor dem Hintergrund, dass ich glaube, mir sehr, 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 sehr sicher bin, dass Michael Stich Anfang der 80er noch kein Thema war, sonst hätte man nämlich den Namen als verbraucht angesehen, kommt mir Stefan Stich tatsächlich am besten vor. Und deswegen nehme ich D, Stefan Stich.
Vielen Dank, Felix. Ich habe jetzt mit Schrecken, als ich das Quiz jetzt vorgelesen habe, gemerkt, es sind ja quasi nur drei Namen, die ich hier zum Besten gebe. Denn Andreas Anschlag, wenn jemand so geheißen hätte, hätten wir es garantiert schon verbraten. Dann hätte ich es ja wohl erwähnt. Mhm. Also, Stefan Stich ist aber dennoch nicht richtig. Das tut mir leid, Felix. Es ist dein Nachbar Martin Macke.
Ich sag nichts, aber... Ich sag nichts.
Keine Ahnung. Martin Macke. Ja, irgendwie der Name ist ein bisschen Panne, aber man kann ihn gut sprechen. Ja, auch der spielt eine Rolle bei der Brigade Staatsfeind und soll nun das große Finale gewesen sein von dieser Folge, die nicht nur die RAF auf den Punkt gebracht hat, sondern auch... Ausnahme der Rose, Episode 63, bevor die Sommerpause über uns hereinbricht.
Ja, ich glaube, die brauchen wir auch, um uns mal zu erholen, nach dieser Folge und all den anderen. Wir hatten die Idee, wir gucken noch mal ein bisschen. Es kann sein, dass wir uns noch mal melden im Sommer, vielleicht mit einer kleinen Sonderfolge oder auch zweien. Das schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzten Monate. War auch anstrengend, aber hat unterm Strich sehr viel Spaß gemacht. Wie ging's dir?
Ich fand es gut. Also dadurch, dass du ja immer so geschwächelt hast, also so, also jetzt nicht on air. Also ich finde, du hast abgeliefert, wirklich besser denn je. Aber so, ne, ich krieg ja das drumherum so mit und denke so, oh mein Gott, wie muss ich denn den Alten noch über die Ziellinie tragen, der schon wieder nicht mehr kann, nicht mehr will. Deshalb hatte ich so die Rolle, dass ich so der Pacemaker dann immer bin und gesagt habe, komm, jetzt mach, Felix, komm, wir treffen uns hier wieder. Und eigentlich war ich auch, das ist ja so die Rolle. Wenn du jetzt wegfallen würdest, dann würde ich natürlich auch in mich zusammenbrechen. Aber es war so, ich musste halt den Laden tragen und ja. Bin auch ziemlich erschöpft und war erst beleidigt, dass es hieß, wir machen eine Folge weniger. Aber ganz, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, jetzt bin ich dir auch schon dankbar. Es ist schönes Wetter, das gilt schon als Sommer und wir machen Sommerpause.
Ja, macht ihr das doch auch mal, sofern ihr könnt. Macht euch nicht so einen Kopf. Einfach mal die Seele baumeln lassen bei einem schönen Hörspiel oder Alkohol. Ich würde sagen, wir sprechen uns dann irgendwann wieder. Ihr könnt ja schreiben, wenn ihr Sehnsucht habt. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich antworten werde, aber ich schieb's jetzt einfach Linus rüber. Der macht das dann. Der hat diesen Pace, wie er gesagt hat, immer noch, steht um 7 auf und wartet auf neue Mails. Der andere
schreibt bestimmt. Mir. Ich bin alles klar, ich übernehme das. Na, ein nettes Wort für jeden. Das wird doch noch drin sein.
Dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Vielen Dank, Linus, für die tolle Folge. Und wir sprechen uns bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Aus.
Name.
der Rose.